Heute ist Montag, der 23.06. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen über den amerikanischen Angriff im Iran. Dann geht's weiter nach Belarus zur Freilassung vom Oppositionsführer Tichanowski. Und dann gibt's noch die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken.
Ihr Lieben, wir beginnen mit dem Krieg zwischen Israel und dem Iran und ja auch irgendwie den USA. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass sich am Freitag die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit dem iranischen Außenminister in Genf getroffen haben. Und auch die EU-Außenbeauftragte Katja Kallas, die soll bei dem Gespräch dabei gewesen sein. Thematisch soll es um eine diplomatische Lösung im Krieg gehen. Dafür sollte eine Garantie vom Iran erreicht werden, mit der sie versichern, dass sie ihr Atomprogramm nur für zivile Zwecke nutzen. Wie das Gespräch lief und zu welchem Ergebnis die Außenminister gekommen sind, wir hören mal rein, was der Bundesaußenminister Wadephul dazu sagt.
Dass die Vereinten Nationen festgestellt haben, dass die Nutzung und Anreicherung, die der Iran betrieben hat, weit über jede sinnvolle zivile Nutzung hinausgeht. Das heißt, der Iran selber hat rote Grenzen überschritten. Das war auch Gegenstand unserer Gespräche in Genf. Und auch unsere Botschaft am vergangenen Freitag war schon klar, der Iran muss bereit sein zu Verhandlungen mit den USA. Und diese Bitte kann man jetzt nur umso dringender wiederholen.
Ja, anscheinend gab es am Freitag dann wohl keine Lösung und so hat sich der Iran aber auch wohl zu weiteren Gesprächen bereit erklärt. Inwieweit diese Gespräche nach der Eskalation der USA in der Nacht von Samstag auf Sonntag weiter möglich sind, das ist ehrlicherweise fraglich. Denn da hat die amerikanische Armee die drei iranischen Atomanlagen Fordow, Natanz und Isfahan angegriffen und laut Trump vollständig zerstört. Noch im Wahlkampf hat Trump sich ja als Friedenspräsident dargestellt, der eigentlich die Kriege beenden wollte, statt sich an ihnen zu beteiligen. Ja, das ist jetzt wohl Geschichte. Und laut der Internationalen Atomagentur ist es durch den Angriff aber zu keiner erhöhten radioaktiven Strahlung gekommen. Und Trumps Ansprache an seine Nation zum Militäransatz, da hören wir jetzt auch mal rein.
Tonight I can report to the world.
Heute Nacht kann ich der Welt mitteilen, dass die Angriffe ein spektakulärer militärischer Erfolg waren. Die zentralen Urananreicherungsanlagen des Irans wurden vollends vernichtet.
Ja, Trump hat diesen Angriff auf die Atomanlagen also damit begründet, dass Iran nicht weiter nuklear aufrüsten soll. Die Argumentation kennt man ja bereits auch aus Israel. Dort sorgt man sich ja auch seit langem, dass der Iran eine Atombombe entwickeln und wie mehrfach angedroht gegen Israel einsetzen könnte, um das Land vollständig zu vernichten. Und deswegen verfolgt Israel das Ziel, die iranischen Atomanlagen vollständig zu zerstören. So sagt es auf jeden Fall die israelische Regierung. Und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass sie bei diesem Ziel auf die USA eigentlich angewiesen sind. Denn die Atomanlage Fordow, die die USA jetzt angegriffen haben, die liegt tief unter der Erde. Bisher haben nur die USA Bunkerbrechbomben, mit denen die Atomanlage angegriffen werden kann. Und laut Berichten soll die USA von diesen Bomben ein Dutzend auf die Atomanlage abgeworfen haben. Trump hat gleichzeitig auch gesagt, dass die USA den Iran weiter angreifen würde, wenn der nicht an einem Frieden interessiert sei. Ja, aber auch der Iran, der hat sich bereits geäußert. Der iranische Außenminister, der hat den amerikanischen Angriff als ungeheuerlich beschrieben und erklärt, dass die USA damit in einen Krieg mit dem Iran eingetreten seien. Dazu hat der iranische Außenminister auch gesagt, dass auf den amerikanischen Angriff Konsequenzen folgen werden. Er hat jetzt angekündigt, am Sonntag noch nach Moskau fliegen zu wollen, um mit dem russischen Präsidenten Putin zu sprechen. Indirekt hat die iranische Revolutionsgarde der USA damit gedroht, amerikanische Militärbasen in der Region anzugreifen, weil sie, Zitat, einen Punkt der Verwundbarkeit darstellen würden. Und kurz nach dem amerikanischen Angriff hat der Iran weiter Israel angegriffen und iranische Medien haben gesagt, dass dazu 30 Raketen gestartet sein sollen. Dabei wurden jetzt vor allem Wohngebiete in Tel Aviv, Haifa und Nes Ziona getroffen. 80 Menschen sollen verletzt worden sein. Nach Angaben staatlicher iranischer Medien soll die iranische UN-Vertretung eine Sondersitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen beantragt haben. Damit soll laut der Vertretung des Irans bei der UN eine Verurteilung der US-Angriffe erreicht und der internationale Frieden gewahrt werden. Gleichzeitig wurde aber auch bekannt, dass sich am Sonntag das iranische Parlament dazu beraten hat, ob sie aus dem sogenannten Atomwaffensperrvertrag austreten und die Straße von Hormuz schließen sollen. Dieser Atomwaffensperrvertrag, der wurde 1968 beschlossen und verpflichtet die Mitgliedstaaten mit Atomwaffen dazu, nuklear abzurüsten. Ja, ehrlicherweise, ob sie da jetzt austreten oder nicht, aufgerüstet haben sie ja schon längst. Und gleichzeitig dürfen Staaten ohne Atomwaffen laut dem Vertrag keine Nuklearwaffen annehmen. Im Jahr 1970 ist dieser Atomsperrvertrag für den Iran in Kraft getreten. Ja, und die Straße von Hormuz, die ich ja gerade erwähnt habe, die wollen sie erschließen, haben sie gesagt. Das ist eine Meerenge zwischen dem Oman und dem Iran. Und das ist besonders wichtig für den Ölexport. Sollte die Meerenge durch den Iran geschlossen werden, könnte das Angebot von Öl um 20% sinken. Und das können wir uns mal kurz ausrechnen. Das bedeutet, dass Ölpreise in die Höhe schießen. Nicht nur bei uns, sondern auch in den USA. Das kann dazu führen, dass Benzin teurer wird, Lebensmittel teurer wird, es eine Ölknappheit gibt. All das hat Iran so ein bisschen in der Hand. Und auch Bundeskanzler Merz hat nach dem amerikanischen Angriff reagiert. Am Sonntagmorgen wurde bekannt, dass das Sicherheitskabinett der Bundesregierung getagt hatte. Und die Bundesregierung hat auch gesagt, dass sie sich mit den USA und ihren europäischen Partnern wie Frankreich und Großbritannien über weitere Schritte abstimmen wollen. Ich möchte euch an dieser Stelle noch etwas mit auf den Weg geben, dass meine liebe Kollegin, die ich sehr, sehr schätze, Gilda Sahebi, in einem Video am Wochenende gesagt hat, wenn wir über solche Konflikte nachdenken und uns eine Meinung dazu bilden, gibt es 4 Parteien, über die wir uns Gedanken machen müssen. Die israelische Regierung, das iranische Regime, die Menschen in Israel und die Menschen im Iran. Und ganz klar kann man an dieser Stelle sagen, dass vor allem die Menschen in den Ländern leiden. Und das ist etwas, was wir immer wieder in den Fokus stellen müssen. Ja, in Belarus wurde der Oppositionsführer Tichanowski und 14 weitere politische Gefangene nach 5 Jahren Haft freigelassen. Noch immer sollen 1150 Menschen als politische Häftlinge in Belarus im Gefängnis sitzen. 2020 wurde Tichanowski nach seiner Ankündigung als Gegenkandidat neben Lukaschenko, den Namen kennt ihr vielleicht noch ein bisschen eher, bei den Präsidentenwahlen anzutreten, festgenommen. Daraufhin hat sich Tichanowskis Frau als Präsidentschaftskandidatin aufstellen lassen. Daran könnt ihr euch bestimmt erinnern, weil das war wirklich ein Riesending. Und offiziell hatte damals Lukaschenko die Wahl für eine 6. Amtszeit gewonnen. Der Westen und die belarussische Opposition sehen das anders und haben der Regierung Wahlbetrug vorgeworfen. Dazu wurde veröffentlicht, dass schon vor der Wahl Oppositionelle und Aktivistinnen verhaftet wurden und Wahllokale weniger Stimmen für Svetlana Tichanowskaja übermittelt hatten, als ihr zugestanden hatte. Nach der Wahl ist es dann zu Protesten gekommen, durch die Svetlana Tichanowskaja, also die Frau von Tichanowski, ins Ausland geflüchtet ist. Ihr Mann wurde zu mehr als 19 Jahren Haft verurteilt, weil man ihn beschuldigt, Massenunruhen organisiert zu haben. Und die Pressesprecherin von Lukaschenko hat zur Freilassung jetzt erklärt, dass diese ausschließlich aus humanitären Gründen getroffen wurde, damit Tichanowski seine Familie wiedersehen könnte. Laut ihren Angaben erfolgte die Freilassung der Inhaftierten auf Bitte des US-Präsidenten Donald Trump. Wenn man sich aber ehrlicherweise diese ganze Wahrheit mal anschaut, hängt die Freilassung eher mit dem US-Sondergesandten Keith Kolleg zusammen. Der war kurz davor zu Gesprächen bei Lukaschenko in Belarus und dabei ging es um ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs, als auch um die Beziehung zwischen Belarus und den USA. Und eventuell hätte das ein Druckmittel sein können. Wir brauchen sie, die Good News. Die Universitätsklinik Jena hier in Deutschland, die hat einen digitalen Gedächtnistest entwickelt, der künftig helfen soll, kognitive Beeinträchtigungen frühzeitig zu erkennen. Der Test läuft auf einem Tablet, der ist also ganz einfach zu benutzen und erfordert keine medizinischen Vorkenntnisse. Er wird derzeit in ländlichen Regionen wie zum Beispiel in Blankenhain erprobt. Dort können sich Menschen ab 60 in vertrauter Umgebung, zum Beispiel in einem Gemeindezentrum, testen lassen und Ziel ist es, erste Anzeichen von Gedächtnisproblemen zu erfassen. Der Test prüft Sprache, Aufmerksamkeit, Erinnerungsvermögen und die Auswertung erfolgt dann durch die Uniklinik Jena. Und sollte es dann vielleicht einen Verdacht geben auf eine behandlungsbedürftige Störung, könnten weiterführende Untersuchungen veranlasst werden. Ja, diese Maßnahme soll insbesondere die medizinische Versorgung im ländlichen Raum stärken, aber auch Personen ohne Symptome können teilnehmen, um die Datenlage für künftige Anwendungen zu verbessern. Prävention ist immer besser, als später reagieren zu müssen. Darum finde ich das richtig, richtig gut und ein Schritt in die richtige Richtung. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns hier am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin.
News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.